Wir wollen heute eine Unterbrechung machen in unserem Studium des Sacharja-Buches. Mir ist das vielleicht von dem Herrn aufs Herz gelegt worden oder vielleicht war es mein eigenes Interesse, das ist manchmal sehr schwer zu unterscheiden, aber weil es sich um ein gutes Thema handelt, was wir uns heute anschauen wollen, wir wollen über die Auferstehung des Leibes sprechen. Und in einer unserer Bibelstunden kamen wir eben auf diese Auferstehung zu sprechen und hatten auch manche Fragen. Und ich dachte, Mensch, das wäre doch schön, eine Predigt daraus zu machen, über die Auferstehung des Leibes. Das ist ein herrliches Thema, das ist ein segensreiches Thema für solche, die in Jesus Christus sind. Aber was sagt eigentlich die Heilige Schrift? Naja, wir sagen, oh ja, wir sind gewiss oder wir wissen, dass die Bibel von der Auferstehung spricht. Aber wenn wir bewusst über die Auferstehung des Leibes sprechen, ja, sagt die Bibel auch ganz klar etwas dazu und wir werden gemeinsam sehen, sie tut es. Lasst uns gemeinsam aufschlagen. Apostelgeschichte 2. Und ich lese uns die Verse 29 bis 32. Nun, Apostelgeschichte 2, die meisten wissen von uns, dass es sich hier um die Pfingstpredigt des Petrus handelt. Ja? Und manche Dinge unterstreicht der Apostel Petrus in dieser Predigt, unter anderem auch die Bedeutung der leiblichen Auferstehung in Versen 29, 32. So, er wollte, dass seine Zuhörer ganz klar verstehen, ja, dass Jesus leiblich auferstanden ist. So, Verse 29 bis 32, ja. Petrus sagt, predigt, ihr Männer und Brüder, lasset mich frei reden zu euch von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eide, dass er aus der Frucht seiner Lenden Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihn Gott verheißen hatte mit einem Eide, dass er aus der Frucht seiner Lenden nach dem Fleisch Christus auferwecken und auf seinem Thron setzen wolle, so das ist, was Gott gesagt hat. Er hat David versprochen, dass sein Nachkomme auferweckt wird, leibliche Auferweckung, dass er auf den Thron kommt, auf den Thron Davids, hat er voraussehend von der Auferstehung Christi geredet. So, ganz klares prophetisches Wort, das von der Auferstehung, leiblichen Auferstehung Christi spricht. Dass seine Seele nicht dem Tode überlassen ist und, er macht hier einen Unterschied, sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Aha. Okay, diesen Jesus hat Gott auferweckt, noch einmal, dessen sind wir alle Zeugen. Ja, so bevor wir gemeinsam nun in das Studium, das sehr interessante Studium über die Auferstehung des Leibes hineingehen, möchte ich mit uns beten. Wir verneigen uns noch einmal, ja. Ewiger Vater, allmächtiger Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort in unseren Händen haben dürfen und dass dein Wort uns ganz klar diese wunderbaren Realitäten erklärt. Die Realität des Lebens, die Realität des Todes, die Realität des ewigen Lebens. Und wir wollen an diesen Dingen nicht vorbeirauschen, sondern wir wollen aufmerksam hören, was du uns sagen, was du uns lehren willst. Tu es gerade auch heute Morgen durch den Heiligen Geist. Wir beten darum. Amen. Amen. Lass mich mal gerade sehen, ob das funktioniert. Ja, das geht. Okay. Wenn wir heute Christen fragen würden, glaubt ihr, dass Jesus Christus auferstanden ist? Sehr viele würden sagen, ja, kein Problem. Ja, wir glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Wenn wir nun etwas präziser sind und fragen, glaubt ihr, dass Jesus Christus leiblich auferstanden ist, ja, dann werden manche ein bisschen zögern, manche werden sagen, naja, warum ist das denn so wichtig? Ist doch egal, wer auferstanden ist. Das hört sich schon schlecht an, egal. Ist nicht egal. Ja, manche andere würden sagen, naja, ich habe mir noch nie richtig Gedanken darum gemacht, ja, ob das eine leibliche Auferstehung war oder welche Auferstehung auch immer. Und manche würden uns vielleicht sogar mitleidvoll belächeln und sagen, warum sollte der Leib, also der gegenwärtige Leib, auch der damals gegenwärtige Leib des Herrn Jesu, wichtig für Gott sein, sodass er ihn auferweckt, ja, oder auferwecken lässt. Sie sagen, so etwas gibt es nicht. Und da wird uns wieder einmal deutlich, dass sehr viele Christen wahrscheinlich die Bibel nicht lesen oder nicht aufmerksam genug lesen, um zu sehen, was eigentlich die Bibel sagt. Wenn wir die Bibel lesen, ja, es ist überhaupt keine Frage oder sollte für uns keine Frage sein, ja, in welcher Weise Jesus Christus auferstanden ist. Jesu physischer Leib wurde auferweckt. Stimmt das, ihr Lieben? Jawohl. Natürlich, ja. Und das war für den Apostel Petrus, wir haben das eben gesehen, sehr wichtig zu unterstreichen. Er sagt, schaut doch mal, das Grab von David, das haben wir hier. Da ist sein Leib, der Leib von dem König David, das liegt noch im Grab, das wissen wir auch. Okay, wo ist das Grab des Herrn Jesu? Naja, wir wissen das, ist sein Leib da? Nein. Und er sagt, Jesus ist nicht irgendwie auferstanden, sondern im Leib. Und er sagt, wir sind Zeugen. Überlegen wir einmal, in welcher Weise waren die Jünger Jesu Zeugen der Auferstehung, der leiblichen Auferstehung Jesu Christi gewesen? Sie haben Gemeinschaft mit Jesus gehabt, richtig? Was haben sie noch? Sie haben gemeinsam gegessen. Was haben sie noch gemacht? Sie haben ihre Hände in die Wundmale gelegt. Das können wir beim Geist nicht machen. Und die Wundmale zeigen uns oder sprechen davon, dass tatsächlich der Leib des Herrn Jesu, in dem er in der Zeit in Israel gedient hat, ja, dass genau dieser Leib auferweckt worden ist. Ihr sagt, nun ja, wir wissen das. Natürlich ist das so. Okay, schön, dass ihr das wisst. Gut, dass ihr das glaubt. So, und hier komme ich mit einer Frage. Das ist die erste Frage. Eine Frage, die auch gestellt worden ist bei einer der Bibelstunden. Wenn Jesu physischer Leib erst nach 3 Tagen auferweckt wurde, stimmt's? Ist das, was die Heilige Schrift sagt? Sein physischer Leib wurde nach 3 Tagen auferweckt. Was meint Jesus, wenn er sprechend zu dem Schächer am Kreuz sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein? Das ist eine gute Frage, oder? Faszinierend. 2. Frage. Wir alle kennen diese Geschichte, die Jesus seinerzeit erzählt hat, über den armen Lazarus und den reichen Mann. Einer meiner liebsten Geschichten. Ja, die anderen sind auch wertvoll und ich liebe die auch. Aber das ist eine herrliche Geschichte, ja? Und im Vergleich zum Beispiel zu anderen Parabeln, Gleichnissen, wisst ihr, was der Unterschied ist? Jesus nennt den Namen, zum Beispiel des armen Lazarus. Und wir denken, das braucht ein Gleichnis nicht, dass da ein Name genannt wird. So erzählt er hier möglicherweise eine Realität, die sich genauso ereignet hat. Wahrscheinlich. Okay, hier die Frage. Wenn ihr euch an die Geschichte erinnert, in Lukas 18 wird sie uns wiedergegeben, dann erinnert ihr euch auch an diese Dinge, die uns in diesem Bericht gegeben werden, darüber, dass zum Beispiel der reiche Mann schon gelitten hat und der arme Lazarus getröstet wurde. Ja? Nicht nur das. Wir lesen davon, dass der reiche Mann zum Beispiel fragt und er spricht zum Abraham, er bittet, dass der arme Lazarus geht und seinen Finger in das kühle Wasser tupft, sagt man das, und seine Zunge berührt. So, wir haben Finger, wir haben Zunge, wir haben kühles Wasser. Ist hier uns ein Hinweis gegeben vielleicht auf den Leib, der ja schon, und diese beiden waren ja eben, das Wort, was gebraucht wird, ist Sheol. Ja, beide. Ich habe darüber gesprochen, ich werde das nicht noch einmal erwähnen. So, aber das ist die Frage. Was geschieht hier? Ja, weil im Zusammenhang der Heiligen Schrift, im Zusammenhang dessen, was wir über die leibliche Auferstehung wissen, wie passt das in diese Geschichte? Ist der Leib dieser, des armen Lazarus und des reichen Mannes schon da, bevor Jesus Christus leiblich auferstanden worden ist oder bevor er auferstanden ist? Das ist die Frage. Ja? Und manche sagen, aufgrund dessen, was uns die Heilige Schrift über die leibliche Auferstehung sagt, und wir werden das genau jetzt anschauen, die sagen, es kann nicht sein, dass hier von einem Ewigkeitsleib die Rede ist. So, aller Ansicht nach ist das hier tatsächlich ein Gleichnis. Ja? Und, naja, aber genau auf diese Frage will ich später noch einmal eingehen. Nachdem wir gemeinsam uns das vergegenwärtigt haben, was eigentlich die Heilige Schrift über die leibliche Auferstehung sagt. Ich kann mich erinnern an eine Begebenheit vor langer, langer Zeit. Ich habe in einem sehr liberalen College studiert in Winnipeg. Und ich musste eine Ausarbeitung schreiben darüber, was Karl Barth, manche von euch kennen diesen Namen, es ist ein Schweizer Theologe, ja, der oft zitiert wird, auch in den Gemeinden, was dieser Karl Barth als Theologe über die Auferstehung Jesu Christi gesagt hat. Nur manches kann man nicht verstehen. Das Interessante ist bei den deutschen Theologen und auch bei den Schweizer Theologen, wenn die was sagen, man muss einen Doktortitel haben, um das zu verstehen, was die sagen. Ja? Aber hierbei war es eigentlich sehr einfach zu sehen und ich kam auf diese Aussage von Karl Barth. Er sagte oder er schrieb, ich weiß nicht, ob das eine Predigt war oder eine Ausarbeitung, er sagte, ja, Jesus ist auferstanden, aber Jesus ist im Geiste seiner Jünger auferstanden. Das hört sich so erhaben an, ja, im Geiste seiner Jünger, so wunderbar. Das ist aber nicht, was die Bibel sagt. Jesus ist nicht im Geiste seiner Jünger auferstanden, sondern tatsächlich. Und das ist ja, was Petrus hier unterstreicht und sagt, wir sind dessen Zeugen. Ja, wir haben mit Jesus Gemeinschaft gehabt, wir haben mit ihm gegessen, wir haben unsere Hände auf seine Wundmale gelegt, wir sind Zeugen. So. Und jetzt kommen wir also zu dem, was die Heilige Schrift sagt. Wir wollen uns nicht darüber unterhalten, was andere Theologen sagen. Oh, das und das und jenes. Wir schauen uns das Zeugnis der Schrift an, was die Schrift über die leibliche Auferstehung sagt. Denn schlussendlich betrifft uns das ja auch. Auch wir werden leiblich auferstehen. So, zunächst einmal allgemein, das ist nicht etwas Neues für uns. Wir kennen das alle sehr gut. Und ich habe meinen ersten Punkt deshalb mit einer Frage ausformuliert. Und die Frage heißt folgend: Was sagt die Bibel im Allgemeinen, wie viele Auferstehungen es denn gibt? Ich werde das gleich erklären, aber das ist die Frage, die wir als allererstes angehen wollen. Was sagt die Bibel im Allgemeinen, wie viele Auferstehungen es denn gibt? Wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann sehen wir oder wir finden es schnell heraus, dass sie zwei Auferstehungen unterscheidet. Ja? Sie spricht einmal von der Auferstehung der Gerechten. Und sie spricht auf der anderen Seite von der Auferstehung der Ungerechten. Und wir hören das, okay, Auferstehung der Gerechten, Auferstehung der Ungerechten. Es scheint so, dass es zwei verschiedene sind und wir werden das sehen. Aber hören wir einmal, was Jesus sagt, oder nicht verschiedene, sondern zu einem anderen Zeitpunkt diese Auferstehung es gibt. Macht das Sinn? Ja. Okay, Jesus spricht zu einem Obersten und Pharisäer und sagt Folgendes in Lukas 14, Vers 14. Er sagt, sondern wenn du ein Gastmahl machst, also wenn du eine Party veranstaltest, so lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann, so wirst du glückselig sein. Denn, weil sie es dir nicht vergelten können, so diese armen Leute, die können es nicht zurückzahlen in irgendeiner Weise, die können den reichen Obersten da oder Pharisäer nicht zurück einladen. So, denn, weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Okay, Auferstehung der Gerechten, ja, zum Ersten. In der Apostelgeschichte 24, Vers 15, da hören wir die Verteidigungsrede des Apostel Paulus vor Felix, dem Statthalter. Und bei dieser Gelegenheit waren auch manche Juden dabei gewesen, religiöse Juden dabei gewesen, die das Ganze zugehört haben. Und Paulus sagt Folgendes: Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch Sie selbst warten. Sie, wer ist das Sie? Das sind die religiösen Juden, die mit dabei waren bei dieser Sitzung, bei dieser Verteidigungsrede des Paulus. Dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Ja? So, der Paulus macht hier einen Unterschied, wie es scheint, zwischen der Auferstehung der Gerechten und der Auferstehung der Ungerechten. Die Frage ist natürlich, da geschieht die zum selben Zeitpunkt. Wir wollen genau das uns heute anschauen. Lass mich ganz kurz hinzufügen, und das ist auch sehr wichtig, und die Bibel möchte, dass wir das wissen. Die Auferstehung der Gerechten in der Heiligen Schrift und auch der Ungerechten, sie haben auch andere Namen. So, zum Beispiel, ja, die Auferstehung der Gerechten hat vier andere Namen, die wir auch in der Heiligen Schrift finden. Zum Beispiel in Daniel 12, Vers 2 wird es die Auferstehung zum ewigen Leben genannt. Auferstehung zum ewigen Leben. In Johannes 5, 28 und 29 wird sie die Auferstehung des Lebens genannt. Es ist close enough, wie man sagt, im Englischen Auferstehung zum ewigen Leben, Auferstehung des Lebens, aber doch ein kleiner Unterschied. Und dann in Hebräer 11, 35 wird sie als die bessere Auferstehung bezeichnet. Ja? Sehr interessant. Es ist die bessere Auferstehung. Und da wir mit der Bibel vertraut sind, da wir ganz genau wissen, es gibt die Ewigkeit im Himmel, es gibt die Ewigkeit in der Hölle, dann verstehen wir, was die bessere Auferstehung ist. Das ist noch nicht alles. In Offenbarung 5, Vers 5 wird diese Auferstehung der Gerechten auch die erste Auferstehung genannt. Es ist die erste Auferstehung. Und uns wird sofort bewusst, aha, wenn es die erste gibt, dann gibt es auch die zweite. Ja, mindestens die zweite. Okay. Und, so, das sind also die vier anderen Bezeichnungen, vier anderen Namen für die Auferstehung der Gerechten. Ja, es gibt zwei andere Namen für die Auferstehung der Ungerechten. Da ist einmal, oder sie wird einmal, die Auferstehung zur ewigen Schmach und Schande genannt. Hört sich nicht gut an. Und zwar in Daniel 12, Vers 2. Auferstehung zu ewigen Schmach und Schande. Und in Johannes 5, 28, 29 wird es auch die Auferstehung zum Gericht genannt. So, das wollen wir also zunächst einmal festhalten. Ja? Die Bibel sagt, oder der Bibel nach, gibt es zwei zu unterscheidende Auferstehungen. Zeitlich gesehen. Ja? Es gibt die Wir sprechen immer von der Auferstehung des Leibes, nicht von nichts anderem. Ja? Es gibt die Auferstehung der Gerechten und es gibt die Auferstehung der Ungerechten. Die Auferstehung der Gerechten ist vorbehalten für die Heiligen aller Zeitalter und die Auferstehung der Ungerechten ist vorbehalten für solche, die in Rebellion gegen Gott gelebt haben und vielleicht noch leben. Und wir entdecken noch etwas sehr Interessantes, wenn wir die Bibel studieren im Zusammenhang dieser Auferstehung des Leibes. Ja? Und das ist der zweite Punkt unserer Predigt heute Morgen. Ich möchte mit uns gemeinsam über eine sehr wichtige Wahrheit und Realität nachdenken, auf die uns die Heilige Schrift im Zusammenhang der leiblichen Auferstehung hinweist, und zwar, dass es eine Ordnung gibt. Es gibt eine Ordnung der Auferstehung. Was versteht ihr, wenn ihr das Wort Ordnung hört? Es ist eine Reihenfolge. Es ist eine Reihenfolge gegeben. Ja? Gerade heute Morgen habe ich gedacht, ich, von meinem Charakter her, ich bin nicht ein sehr ordentlicher Mensch. Ich weiß nicht, irgendwie klappt das nicht, dass ich zum Beispiel mein Werkzeug organisieren kann. Ja? Wenn ich zu meinem Onkel gegangen bin, sein Werkzeug war wunderbar organisiert. Er konnte mit geschlossenen Augen greifen. Er wusste genau, dort und dort muss dieser und dieser Schlüssel sein. Habe ich nie hingekriegt. Bei mir war das alles auf einem Haufen und dann habe ich gesucht, wenn ich einen Schlüssel brauche. Ist halt so. Ich bin ein Messi. Ja, ich bin ein. Ja, ich habe das schon ein paar Mal versucht, dass ich mein Werkzeug organisiere und wisst ihr, was passiert? Ich kann dann mein Werkzeug nicht mehr finden. In der Unordnung finde ich es, brauche eine Zeit lang, aber ich finde es. Wenn ich es organisiere, finde ich es nicht. Gott ist anders. Gott ist präzise, er ist organisiert und das meint auch, dass dieses besondere Programm Gottes für seine Heiligen eine Ordnung hat. Schlagt auf. 1. Korinther 15, 22, 23. Vergegenwärtigen wir uns das bitte noch einmal. Der Apostel Paulus schreibt hier nicht an die Menschen allgemein, er schreibt an eine Gemeinde, und zwar an die Gemeinde in Korinth. So, was sagt er, stehend unter der Leitung des Heiligen Geistes? Er sagt, genauso wie wir alle sterben müssen. Ist das eine Neuigkeit für uns? Nein, wir wissen das. Wir werden, wenn der Herr nicht vorher kommt, uns abholt von dieser Erde, wir werden alle sterben. Weil wir von Adam abstammen, ganz klar gesagt in der Schrift. Hört einmal hin, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. So, wovon spricht er? Er spricht von der Auferstehung des Leibes. Wir werden alle lebendig gemacht. Ja, die Seele braucht man nicht lebendig zu machen, sie stirbt ja nicht. Was stirbt? Der Körper stirbt, der physische Körper. So, er sagt ja weiter. Aber das geschieht. Ja, was denn? Das geschieht. Er spricht von dem lebendig gemacht werden. Ja, von der Auferstehung. Nach der von Gott festgelegten Ordnung. Da haben wir es. Ja? Und dann sagt er Folgendes als Erklärung. Zuerst ist Christus auferstanden, ihr Lieben. Unterstreicht das in euren Bibeln, weil das sehr, sehr wichtig ist. Zuerst ist Christus auferstanden. In welcher Weise? Na, wir verstehen das. In dem Herrlichkeitsleib. Auferstehung gab es vorher auch, aber die waren immer in dem alten Leib, der dann später gestorben ist. Jesus ist als allererster in diesem Auferstehungsleib, der zugeschnitten ist für die Ewigkeit, auferstanden. Vor ihm war das nie gewesen. Ja? Als nächstes, so Christus zuerst, das ist, was die Heilige Schrift sagt, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. So, Paulus spricht hier also von einer Ordnung. Wir können sagen, er spricht hier von einer Reihenfolge der Auferstehung. So, und was sagt er zu dieser Ordnung? Wie gesagt, er sagt Christus zuerst. Christus zuerst. Ja, in dem Herrlichkeitsleib. Gab es vorher nie. Christus zuerst. Was bedeutet das? Wir überlegen das und gehen zurück zu der Frage, die wir ganz am Anfang unserer Predigt gestellt haben, als wir darüber nachgedacht haben, was Jesus da erzählt hat von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Jesus ist ja noch nicht gestorben. Jesus ist ja noch nicht auferstanden. So, wie können der reiche Mann und der arme Lazarus einen Leib haben? Funktioniert nicht. Es geht nicht. Es sei denn, und das ist meine Antwort, ihr Lieben, es sei denn, dass wir verstehen, dass Jesus das Ganze aus der Ewigkeitsperspektive erzählt hat. Und das ist ein bisschen schwierig einzuordnen, weil unser Gehirn als zeitliche Menschen, wir verstehen das nicht ganz. Aber wenn wir in die Offenbarung schauen, ja, und lesen zum Beispiel, dass der Apostel Johannes in den Himmel genommen worden ist. Es war keine Vision. Er war im Himmel. Er war in der Ewigkeit. Und dort in der Ewigkeit konnte Johannes zurückschauen und im selben Augenblick nach vorne schauen. Und das alles zur gleichen Zeit. Ja? Das ist die Ewigkeit. Und manche Bibellehrer sagen, die Ewigkeit ist eine allgegenwärtige Gleichzeitigkeit. So, wenn ihr das versteht, erklärt es mir bitte. Aber das ist, was die Bibellehrer sagen. Und ich denke, es kann sein, dass Jesus eben diese Geschichte aus der Ewigkeitsperspektive erklärt hat. Schlicht und einfach deshalb, weil Jesus der Erste ist, der in diesem für die Ewigkeit zugeschnittenen Leib auferstanden ist. Erst nach ihm ist das möglich, nicht vorher. Okay, lass mich noch etwas ganz kurz zu der Ordnung der ersten Auferstehung etwas sagen. Auch sehr wichtig, und einige Dinge werden uns hier auch bewusst werden. Wir hören das Wort erste Auferstehung und denken, naja, es ist eine solche, die an einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet und dann werden alle Heiligen auferstehen. Das ist nicht, was die Heilige Schrift sagt. Die Heilige Schrift weist uns darauf hin, dass die erste Auferstehung 4 Phasen hat. Wir werden das gleich schriftlich beweisen. Ja, zunächst einmal, und das haben wir festgestellt, 1. Korinther 15, Paulus spricht, dass Jesus als Erster, ja, an dieser bestimmten Auferstehung teilnimmt. Es ist ja ein Programm Gottes und Jesus ist der Erste, der an diesem Programm Gottes teilnimmt. Ja? Und deshalb wird Jesus ja auch die Erstfrucht genannt. Erinnert ihr euch? Jesus wird die Erstfrucht genannt. Ja? Dieser Auferstehung. Erstfrucht meint, er ist der Erste, aber es bedeutet auch, dass es nach ihm eine weitere Ernte geben wird. Ja? So hören wir einmal, was Kolosser 1, Vers 18 uns versichert. Kolosser 1, Vers 18. Und er, Jesus Christus, ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Aha, ja. Und jetzt wird das erklärt. Der Erste, er ist der Erste, der von den Toten auferstanden, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Wir machen uns bewusst, oh, ist es aber nicht richtig, dass als Jesus gekreuzigt worden ist, dort ein Erdbeben gegeben hat und dass manche Heiligen auferstanden sind und man sie in Jerusalem gesehen hat, rumlaufen gesehen hat? Ja, das stimmt. Der Heiligen Schrift nach wurden diese Heiligen in ihren alten Leibern auferweckt und die sind dann wieder gestorben. Ja? Sie sind nicht in dem Ewigkeitsleib auferweckt worden. Der Erste war Jesus Christus. Immer wieder wird uns das gesagt. Jesus ist der Erste gewesen in diesem Plan Gottes für seine Menschen. Er ist die Erstfrucht. So, zweitens. Wer sind die Nächsten, die nach dieser Ordnung Gottes leiblich auferstehen werden? 1. Korinther 15, wir haben das gelesen, aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst Christus, als Nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Wir überlegen, naja, wer ist das? Sind das alle Heiligen des Alten und Neuen Testaments? 1. Thessalonicher 4, Vers 16 sagt uns, dass zunächst einmal die Gemeinde gemeint ist. Die Gemeinde, das heißt die neutestamentlichen Heiligen. Ja, 1. Thessalonicher 4, Vers 16, wir kennen diesen Vers sehr gut. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. So, Christus ist der Erste, die Heiligen des Neuen Testaments sind die Zweiten, die auferstehen werden, die an dieser Ordnung Gottes teilnehmen werden. Wer sind die Dritten? Es sind die Heiligen der Trübsalszeit. Offenbarung 20, Vers 4 und 6. Faszinierend. Offenbarung 20, Vers 4 und 6. Der Apostel Johannes, er sieht, er ist da. Er ist anwesend. Ja. Er sagt, er sieht die Throne. Ja. Und ich sah Throne. Und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Und die das Tier nicht angebetet haben, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand genommen hatten. Und sie wurden lebendig. Ja? Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Und dann wird gesagt, die übrigen der Toten aber wurden nicht lebendig gemacht. Zu diesem Zeitpunkt. Noch nicht. Bis die 1000 Jahre vollendet waren. Aha. Und dann sagt er, sprechend von den Märtyrern, die ihre leibliche Auferstehung erleben vor dem tausendjährigen Reich, er sagt, das ist die erste Auferstehung. Ja? So, die erste Auferstehung hat vier Phasen. Jesus Christus, erste Auferstehung, wir als neutestamentlichen Heiligen, erste Auferstehung zum Leben und auch die Märtyrer der Trübsalszeit. Und dann wird gesagt, glückselig und heilig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Ja, das ist die dritte Phase. Und wir fragen uns, einen Moment, ja, wie ist das denn eigentlich mit den alttestamentlichen Heiligen? Wann werden die auferstehen? Wir gehen zu Daniel 12, Vers 12. Und das ist eine sehr interessante Stelle, unter anderem deshalb interessant, weil ich nicht sicher bin und viele andere Bibelausleger auch nicht sicher sind, zu welchem Zeitpunkt genau die alttestamentlichen Heiligen auferweckt werden. Ich habe meine Vorstellung, aber meine Vorstellung spielt keine Rolle. Ja, die Bibel ist ausschlaggebend. Aber wir lesen. Hört mal genau hin. Daniel 12, Vers 12. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben. Das ist der Engel, der über Israel steht, der Israel bewahrt, über Israel wacht. Der für die Kinder deines Volkes einsteht, da steht es ja geschrieben, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein. Wovon spricht er? Er spricht von der Trübsalzeit, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis auf diese Erde. Bis zu dieser Zeit, entschuldigt. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der in dem Buch sich eingeschrieben findet. Und dann Vers 2. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen. So, das sind die Menschen, die praktisch, wir würden sie als alttestamentlichen Heiligen bezeichnen, und auch die Menschen, die in Rebellion Gott gegenüber auch lebten. Er spricht von diesen Menschen allgemein, werden aufwachen. So, sie werden aufwachen, keine Frage. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. So, und die Bibellehrer sagen uns, aha, so es scheint so, dass die alttestamentlichen Heiligen erst vor dem Gericht, dem großen Gericht am weißen Thron auferweckt werden. Kann sein, ich lasse das mal stehen, ist auch nicht zu bedeutend, ja, sondern sind alle, mir ging es darum zu zeigen, dass es eben diese vier Phasen, verschiedene Phasen der ersten Auferstehung gibt. So, wenn wir von der ersten Auferstehung sprechen, allgemein können wir sagen, oh ja, das ist die Auferstehung zum Leben, das ist die Auferstehung, an der die Glücklichen teilnehmen, aber dann gibt es noch den feinen Unterschied, ja, wann wird wer auferweckt? So, die in der Trübsalzeit, die Märtyrer werden zu einem anderen Zeitpunkt auferweckt, wie die neutestamentlichen Heiligen. Okay. So, die erste Phase der Auferstehung, Christus. Zweite, neutestamentlichen Heiligen. Dritte Phase, Märtyrer der Trübsalzeit. Vierte Phase, die Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen. Erinnert ihr euch an das, was Jesus seinerzeit gesagt hat? Er sagt, die Ersten werden die Letzten sein. So, versteht ihr das Programm Gottes? Die Ersten, wer hat denn zuerst das Gesetz Gottes gehört? Wer konnte denn zuerst in der Gemeinschaft mit Gott leben? Es war Israel gewesen. Und interessanterweise werden sie aber die in den vier Phasen der Auferstehung die Letzten sein. Und das ist unter anderem auch, was Jesus meint. So, im Gegensatz zu dieser Auferstehung des Lebens mit ihren vier Phasen, kennt die Auferstehung zum Gericht der Ungerechten nur eine Phase. Ja? Und diese eine Phase ist das Gericht an dem großen weißen Thron, das am Ende des tausendjährigen Reiches stattfindet. Offenbarung 20, 11 bis 15. Wir alle kennen diese Stelle. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Kleinen und die Großen, vor Gott stehen. Ja, und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens, auch sehr interessant. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Ja, und das Meer gab die Toten heraus und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und dann wird gesagt, jeder wurde noch einmal nach seinen Werken gerichtet. Das ist interessant. Ja, und hier geht es nicht um das Heil und wir verstehen das. Das ist schon geklärt. Das sind alles Ungerechte, die auferstehen werden. Und trotzdem werden ihre Werke gerichtet. Was sollen wir verstehen? Ihr Lieben, in der Hölle gibt es Stufen der, was für ein Wort würde ich hier sagen, ja, des Gerichtes. Ja, manche werden eine größere Pein haben als andere. So manche, die versucht haben, ihr Heil zu erwirken durch gute Werke. Das sind gute Menschen gewesen, ja. Nur sie haben das Evangelium nicht verstanden. Sie werden nicht so hart gerichtet wie zum Beispiel Stalin. Ja, nicht wie Hitler oder Antichrist, die natürlich eine viel intensivere Stufe der Peinigung erlebt werden. Darum geht es hier, nicht um das Heil. Ja? Genauso wie es bei den Christen ja auch ist, wir werden vor Jesus stehen, wir werden uns auch verantworten müssen für das, was wir getan haben. Nicht, es geht nicht um das Heil. Worum geht es? Um den Lohn. Es geht um den Lohn. Das verstehen wir. Ja? Aber hier wird von dem Buch des Lebens interessanterweise gesprochen. Ja? Und die Frage ist, naja, es ist doch schon geklärt, dass praktisch alle Heiligen des Neuen Testaments, die Märtyrer und des auch Alten Testaments, dass die auferstanden sind, das ist doch geklärt. Ja, ja, das stimmt schon. Aber wie ist das mit den Heiligen des Millenniums? Es werden ja noch manche sterben. Viele von ihnen werden als Gläubige sterben, manche andere nicht. So, und für diese spielt es jetzt noch eine Rolle, dass ihre Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Okay. Das war viel gewesen, was wir heute angesprochen haben. Die Bibel, wie gesagt, ist sehr, sehr präzise. Meine Frage, unsere Frage, auch heute Morgen ist es, angesichts all der Fülle dessen, was die Bibel über die leibliche Auferstehung sagt, naja, was bedeutet das ganz praktisch für uns? Ich habe 4 Dinge aufgeschrieben. Lass mich ganz kurz das zusammenfassen. Erstens, es ist sehr wohlbedeutend. Es ist wichtig. Wenn wir von der Auferstehung reden, wenn wir von der Auferstehung sprechen, wir sprechen immer von der leiblichen Auferstehung. Immer. Wir können nicht sagen, spielt keine Rolle, wir wissen, dass Christus auferstanden ist. Das ist wie so ein Borsch, wo alles reinkommt. Ich mag Borsch, ja, aber da ist so viel Zeug drin, ja, und das schmeckt auch gut. Aber die Bibel ist nicht wie Borsch, ja, sondern sie macht ganz genau ihre Aussagen, um uns als Christen vorzubereiten für die Ewigkeit. Und wir sollten das wissen. Ja? Wenn wir von der Auferstehung sprechen, wir sprechen nicht von der geistlichen Auferstehung, wir sprechen genau von der leiblichen Auferstehung, an der wir auch teilnehmen werden. Zweitens, ja, die Bibel lehrt uns sehr genau, dass es verschiedene Phasen in dieser Ordnung, in diesem Programm Gottes für die seinen Menschen, das gibt. Es gibt ja diese Ordnung. Und es ist wichtig, dass wir diese Dinge wissen, annehmen und uns daran erfreuen. Diese Dinge sollen uns nicht Angst einjagen, diese Dinge sollen uns nicht ablenken, sie sollen uns erfreuen. Ist doch klar, je mehr wir von dem Plan Gottes wissen, erkennen, wie gewaltig, wie herrlich, wie präzise Gott ist, das wird uns automatisch erfreuen, wenn wir sagen, oh, spielt keine Rolle, wir tun das zu unserem Schaden, ja, mit Sicherheit. Und dann, ja, das hätte ich vielleicht als erstes nehmen sollen, ihr Lieben. Es wird eine Auferstehung geben. Verstehen wir das? Es wird eine Auferstehung geben. Auferstehung des Leibes. Und das bedeutet, dass jeder Mensch Verantwortung geben muss vor Gott für sein Leben. Erinnert ihr euch an die Predigt des Apostel Paulus auf dem Areopag, ja, in Griechenland, ja, wo die Philosophen rumgelaufen sind und die verschiedenen Ideen ausgetauscht worden sind, was das Leben ist, was Tod bedeutet. Und hier predigt der Apostel Paulus, hat eine sehr gute Predigt. Leute hören ihm zu, hören ihm gerne zu, kein Problem. Wann hören sie auf zuzuhören? Wenn er anfängt, über die Auferstehung zu sprechen. Oh, ja? Manche sagen, oh, wir hören dich ein anderes Mal. Warum tun die das? Weil die besonders intellektuell sind? Nein. Wisst ihr warum? Die haben Angst, mit dieser Realität konfrontiert zu werden, dass sie eines Tages vor Gott stehen werden und ihr Leben verantworten müssen vor Gott. Und das wollen sie nicht. Und das ist genau, worauf uns aber die Auferstehung des Leibes hinweist. Und das ist das Erste und das Wichtigste, was wir verstehen müssen als Menschen. Es wird die Auferstehung geben. So, sind wir bereit für diese Realität? Wie sind wir nur bereit für diese Realität? Wenn wir Jesus Christus unser Leben anvertraut haben. Alles andere können wir vergessen. Alles andere folgt nachher. Die guten Werke, das heilige Leben, der Gehorsam. Haben wir unser Leben Jesus Christus anvertraut? Das ist das Erste. Ja? Und dann, wie gesagt, folgen die anderen Schritte. Das Wort sagt uns, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 8 und Johannes 1, Vers 12 wird gesagt, und wie viele ihn aber aufnahmen, wen ihn? Jesus Christus als den Heiland, ja, als der, der er wirklich ist. Diesen, die ihn aufgenommen haben, gab Gott Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie geschieht das? Wie geschieht das, Jesus Christus aufzunehmen? Wir alle wissen das. Manche von uns seit Kindesbeinen an. Für manche ist vielleicht zum ersten Mal, dass wir das hören. Wir müssen ins Gebet gehen vor Jesus Christus. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen Jesus als den annehmen, der er wirklich ist. Er ist Gottes Sohn. Er ist der einzige Heiland, der uns als Menschen gegeben wird. Nur durch Jesus haben wir Zugang zu Gott. Nur durch Jesus, ja, haben wir die Möglichkeit der Rettung. Gibt es nichts anderes. Und so sind wir dann bereit, wenn wir das gemacht haben, ganz praktisch gemacht haben, und wenn wir um den Zeitpunkt wissen, wo wir unser Leben Christus anvertraut haben und durch die Kraft des Heiligen Geistes wiedergeboren sind, dann können wir wissen, ich bin bereit für diese Auferstehung. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.